Guten Morgen, liebe Geschwister. Vielen Dank, dass ich bei euch sein darf. Das ist ein Heimspiel und bei mir gar nicht so oft der Fall, dass ich so in einer Viertelstunde von zu Hause an dem Predigtort bin. Alexander Rockstroh, Geschäftsführer im Christusforum Deutschland. Wir sind ein Gemeindeverband, eine Gemeindefamilie mit ungefähr 150 Gemeinden von der Ostsee bis runter zu den Alpen. Und seit 4 Jahren wohne ich mit meiner Familie in Bergneustadt. Und das ist schön, dass wir ein bisschen auch geografisch näher sind. Seit dem letzten Jahr hat sich persönlich gar nicht so viel geändert. Ich habe immer noch 2 Söhne, ich habe immer noch 2 Hunde, 2 Katzen, 2 Autos, 2 Berufe und eine Frau. Die war letztes Jahr dabei und hat euch in guter Erinnerung und ist ganz traurig, dass es heute nicht schafft. Aber wir haben in der Hauskirche im Bergischen, wo wir dazugehören, auch immer noch den einen oder anderen Dienst. Ich darf euch grüßen von dem großen Christusforum mit mit spannenden Zeiten. Wir haben in unserer Jahreskonferenz gerade im April entschieden, dass wir nochmal uns mit neuen Körperschaftsrechten als Bekenntnisnetzwerk mit Kirchenrechten aufstellen für verschiedene Gemeinden, für verschiedene Denominationen. Christusforum einfach offen. Wir wollen miteinander Christus im Mittelpunkt haben, auf ihn warten und gleichzeitig auf dieser Erde schon hoffen und beten, dass dein Reich kommt. Das ist auch unser 2-Jahres-Thema, dein Reich komme. Dazu gibt es ein Impulsmagazin und verschiedene Materialien. Nehmt euch gerne nochmal was mit. Bevor wir in Gottes gutes Wort einsteigen, noch ein paar Takte, Ton und Bild zum Christusforum Deutschland.
Die durchbohrten Hände des auferstandenen Jesus Christus sind Zeugen eines unerwartet neuen Lebens voller Stärke, Freude und Mut. Der Sohn Gottes ist der Mittelpunkt unseres Glaubens und unseres Handelns. Er gibt uns seine Kraft, weist uns den Weg und geht mit uns. Darum steht die Person Jesus Christus im Zentrum.
Wir
sind das Christusforum Deutschland. Grundlage unseres Handelns ist die Bibel. Sie ist das zuverlässige Wort von Gott und damit die Richtschnur für unser Leben und unsere Arbeit. An ihren Aussagen orientieren wir uns. Sie helfen uns, Fragen zu beantworten, Ziele zu formulieren und das Leben als Christen gemeinsam zu gestalten. Gemeinsam mit allen Generationen feiern wir das Gemeindeleben und unterstützen jeden Menschen, egal wo er herkommt. Lass dich von der Liebe von Gott berühren, lebe in gesunden und starken Beziehungen und erkenne deinen persönlichen Auftrag für dein Leben. Hier bist du willkommen, denn du bist wichtig, wertvoll, geliebt und begabt. Und egal, wo du als Mensch gerade stehst, wir, das Christusforum Deutschland, sehen dich und unterstützen dich, wo wir können. Keiner kann das, was du bist und kannst. Du bist einzigartig. Entdecke deine Gaben, entwickle dein Potenzial. Lass dich ausbilden und in deinen Aufgaben und deinem Dienst unterstützen. Lasst uns jedem Menschen in Deutschland erzählen, dass es einen Gott gibt, der rettet, der alles neu macht, der Leben gibt. Gott ist für jeden Menschen da. Er ist immer online, nur ein Gebet weit entfernt. Davon sind wir überzeugt. Und wo Gott unterschiedliche Menschen zusammenbringt, gründen sie mutig neue Gemeinden und feiern das Leben mit Gott. Wir sind mittendrin und unterstützen jede Gemeinde mit unseren Kräften. Gemeinsam sind wir ein Netzwerk vieler Gemeinden, voller Weite und Freiheit. Wir sind Gemeindefamilie. Dabei sein ist gut und tut gut. Endlich angekommen. Einfach zu Hause. Schön, dass du dabei bist. Christusforum Deutschland. Wir lieben Gemeinde.
Manche unserer Gemeinden kann man auch tatsächlich am Namen erkennen, wie jetzt hier Christusforum Wiel, eine Gemeinde, die zum Verband, zu dieser Körperschaft schon gehört, aber ganz viele unserer Gemeinden heißen evangelisch-freikirchlich oder erlebt oder wie auch immer. Vielen Dank nochmal, dass ich hier sein darf und ein bisschen mit euch teilen, was Gott mir auch aufs Herz gelegt hat für heute, für die Zeit, in der wir gerade stehen. Und wenn ihr mir die Präsentation im Hintergrund anmacht, dann können wir ein bisschen mitverfolgen mit ein paar Bildern, mit Texten aus der Bibel, was heute Morgen Gott auf seinem Herzen hat auch für uns. Unter dem großen Aspekt Dein Reich komme, habe ich für heute noch mal eine Facette mitgebracht, weil es ist ja manchmal spannend, wenn wir letztes Jahr das Thema hatten, geschick der Himmel oder Dein Reich komme, dann sind es große Themen und gleichzeitig mit ganz verschiedenen praktischen Fragen gespickt. Und heute Morgen unter diesem Thema Dein Reich komme, ein Unterthema, wird es noch kommen? Ja, super, genau. Dein Reich komme, ein Unterthema, was mich gerade persönlich auch bewegt, ist das Thema gegen den Wind. Weil wenn man als Gemeindefamilie irgendwie aus einer Körperschaft herausgeht, in was Neues wechselt, dann verstehen das ganz viele und ganz viele verstehen es nicht. Ich stehe auch im Moment nicht so ganz kräftestrotzend vor euch. Ich habe so ein paar chronische Krankheiten mit einer 50-prozentigen Schwerbehinderung. Seit Januar habe ich einen unserer Hunde als Assistenzhund, der ist an sich immer dabei, weil ich so ein paar lebensbedrohliche Unterzuckerungen immer wieder habe, vor allem nachts. Und wenn ich dann alleine unterwegs bin, zeigt das auch wieder, das läuft nicht alles immer geschmeidig in unserem Leben. Wenn das Reich Gottes kommt, dann wird irgendwann kein Schmerz und kein Geschrei mehr sein. Aber bis dahin erleben wir nicht nur Rückenwinderlebnisse, sondern manchmal ganz schön Gegenwind, manchmal ganz schön zu kämpfen. Und gleichzeitig merke ich, Gott gibt immer wieder Gnade. Das war, glaube ich, auch das große Thema, wo Gottes Geist uns heute Morgen in der ersten Stunde durchgeführt hat. Auf der einen Seite die Anstrengung und die Herausforderung und auf der anderen Seite Gnadenerweise Gottes. Und so ist zum Beispiel dieser Hund ein Gnadenerweis. Ich kann reisen, ich kann verkündigen, ich kann meine Arbeit tun und gleichzeitig befähigt der Schöpfer ein Geschöpf, meine Unterzuckerungen zu erkennen, 10-mal so schnell, wie das jedes Messgerät tun könnte. Und das ist irgendwie erstaunlich, das ist bewegend, das ist berührend. Und heute Morgen möchte ich mit euch ein bisschen eintauchen, wie gehen wir denn um, wenn der Gegenwind nicht nur ein bisschen Brise, sondern manchmal eine ganz schöne raue Luft, ein ganz schöner Sturm uns entgegenweht. Ich nehme euch mal mit rein. Was ist dir denn lieber, Berge oder Meer? Gucken wir mal, wie das hier in Mühlen ist. Wer ist für die Berge? Wer mag lieber Berge? Oh, das sind viele fürs Meer jetzt, glaube ich. Ja, gut. Und das Meer? Ja, deutlich. Einmal probieren wir noch. Fisch oder Fleisch? Wer isst lieber Fisch? Jetzt kommen die Fleischesser am Meer. Jawohl. Und eine letzte Frage, die uns in das Predigtthema hineinnimmt und dann tauchen wir ein, auch was Gott im Neuen und im Alten Testament zu den Fragen von Gegenwind auch zu sagen hat. Wer ist für Rückenwind oder wer für Gegenwind? Wer mag lieber den Rückenwind? Die fleischessenden Meeresliebhaber mit Rückenwind, jawohl. Und wer mag den Gegenwind? Schau an, ja. Genau. Spannende Frage, spannendes Thema. Manchmal geht es uns ja so, also ich jogge gerne, ich fahre auch Fahrrad und manchmal denke ich, boah, heute habe ich eine wirklich tolle Kondition und eigentlich war es mehr der Rückenwind, ja, der mich irgendwie beflügelt hat. Und ich glaube, dass wir nochmal einen neuen Zugang brauchen zu Herausforderungen in unserem Leben und zu Erfahrungen, die vielleicht sich gar nicht so wie Rückenwind anfühlen, sondern wo wir mehr im Wind stehen, wo uns also der Wind regelrecht ins Gesicht bläst. Der Rückenwind, der hat die Eigenschaft, dass er Geschwindigkeit bringt. Darum fühlt er sich so schön an, so bequem. Ich muss mich gefühlt gar nicht so viel anstrengen. Das sind die Vorzüge des Rückenwindes. Die große Gefahr des Rückenwindes ist aber, dass er dich im Grunde mit Geschwindigkeit auf dem Boden hält. Beim Fliegen, vielleicht fliegst du gerne oder bist selber Pilot oder Pilotin, dann wirst du bestätigen und die Erfahrung gemacht haben, wann immer es möglich ist, lässt man Flugzeuge gegen den Wind starten und gegen den Wind landen, weil das viel sicherer ist. Der Rückenwind drückt das Flugobjekt, drückt dich sozusagen noch mal mehr mit Kraft in die irdische Situation. Und dann beten wir gelegentlich, Herr, hol mich doch raus. Und wir mögen den Gegenwind aber nicht. Der Gegenwind beflügelt im Grunde. Der gibt Auftrieb. Und manchmal schenkt uns Gott diese Gegenwinderlebnisse als Gebetserhörung, weil wir ja beten, hole uns raus aus diesem irdischen Dickicht, aus dieser schwierigen gesundheitlichen Situation, aus dieser finanziellen Not, aus dieser Beziehungskrise. Und gleichzeitig wünschen wir uns den Rückenwind, der uns da eher noch mit Geschwindigkeit eigentlich weiter in diese irdische, in diesen menschlichen Kulissen gefangen hält. Eine Geschichte aus dem Alten Testament und aus dem Neuen Testament habe ich uns mitgebracht, die ein bisschen mit Windrichtung und mit dem Umgang von Wind und Sturm zu tun haben. Eine bekannte Geschichte aus dem Alten Testament, das war im Grunde das Schilfmeererlebnis. Gott teilt die Wassermassen, damit das Volk, damit sein Volk, das Volk Israel, hindurchgehen kann als Befreiung vor den Verfolgern und den Streitwagen des Pharao. Schaut mal, was hier für eine Windrichtung beschrieben wird. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Als nun Mose seine Hand über das Meer reckte, ließ es der Herr zurückweichen durch einen starken Ostwind die ganze Nacht und machte das Meer trocken und die Wasser teilten sich. Und die Israeliten gingen hinein mitten ins Meer auf dem Trockenen und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. Was war das für ein Wind? Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht? Ich habe über viele Jahre diese Geschichte gekannt und gepredigt und aus dem Kindergottesdienst und überall lesen wir. Aber hier wird beschrieben ein starker Ostwind. Das Volk ist aber Richtung Osten gelaufen, also war es eindeutig ein Gegenwind. Und jetzt spürt euch mal rein. Hinten die Angreifer, der Pharao hat es ja bereut, dass er das Volk hat ziehen lassen, trotz mehrfacher Versprechen, immer nicht gehalten. Irgendwann hat es sie ziehen lassen und als sie losgezogen sind, fiel ihm ein, boah, das war doch keine so gute Idee, hat seine Streitwagen angespannt und ist dem Volk hinterhergejagt. Also hinten war vielleicht ein Rückenwind, aber kein angenehmer, sondern sie haben vielleicht schon den Dampf der Rösser und der Wagen des Pharao gehört, also im Rücken die Verfolger und von vorne ein heftiger Gegenwind, der sogar das Meer geteilt hat. Und wenn du dich da so hineinspürst, dann können wir, glaube ich, menschlich nachempfinden, das war keine sehr angenehme Situation. Die Verfolger von hinten, der Gegenwind von vorne. Und noch einmal, es war der Gegenwind, der die Befreiung gebracht hat. Es war der Gegenwind, der sie hat im Grunde jetzt nicht praktisch, aber doch abheben lassen in die Arme Gottes. Es war der Gegenwind, der sie zur Befreiung gebracht hat. Es war der gewaltige Gegenwind, der die Wassermassen geteilt hat und hinter ihnen wieder geschlossen hat und sie gerettet hat. Ich bete und wünsche uns heute Morgen nochmal einen neuen Zugang, eine neue Hoffnung, eine neue Ermutigung von Gott für die Gegenwinderlebnisse in deinem und meinem Leben. Henry Ford hat das Bild vom Fliegen nochmal aufgegriffen und er schreibt, wenn alles gegen dich zu laufen scheint, erinnere dich daran, dass das Flugzeug gegen den Wind abhebt, nicht mit ihm. Und Gott liebt es, durch Gegenwind dich manchmal so gefühlt einfach schon jetzt ihm entgegenfliegen zu lassen und dich rauszuholen aus den irdischen Dingen, die oft eben ganz schön herausfordernd sind, die ja gar nicht die ja oftmals gar nicht so angenehm sind, als dass wir uns Rückenwind wünschen könnten, der uns im Grunde nochmal mit Kraft in die Situationen hineinpresst. Auch eine bekannte Geschichte aus dem Neuen Testament, da geht es jetzt nicht so sehr um Windrichtungen und trotzdem um ganze Stürme, um Sturmerlebnisse. Und auch das zeigt ja nochmal, dass wir in unserem Herzen für Gott und von Gott einen neuen Zugang geschenkt bekommen für die Herausforderungen und eben dorthin durchzugehen. Ich möchte anhand dieses Textes mit euch ein paar Gedanken teilen, was wir vielleicht heute Morgen neu oder wiederholt lernen dürfen. Da heißt es, am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, lasst uns ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menge nach Hause, stiegen in das Boot, in dem Jesus bereits war, und fuhren mit ihm ab. Einige andere Boote begleiteten sie. Plötzlich brach ein heftiger Sturm los. Die Wellen schlugen ins Boot und es begann sich mit Wasser zu füllen. Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien, Meister, Meister, wir sind verloren. Macht es dir denn gar nichts aus, dass wir umkommen? Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See, schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille an. Warum habt ihr solche Angst, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Jetzt wurden sie erst recht von Furcht und Staunen gepackt. Sie sagten zueinander, wer ist nur dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Jünger, hier das Wort Jünger, griechisch Massedemomenos, kann man eigentlich sehr gut übersetzen mit dem Wort Lehrling. Ein Jünger ist ein Lehrling. Nun haben wir heute ein bisschen ein einseitiges Bild, wenn wir an Azubis denken. So 8 Stunden irgendwie, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, ich quäl mich dahin, kriege 8 Stunden auf die Mütze, vielleicht von einem strengen Meister und gehe dann völlig geknickt und entnervt wieder nach Hause. Erhol mich, um am nächsten Tag wieder irgendwie an meinem Lehrlingsstück zu arbeiten. Damals war dieses Massedemomenos, dieses Jüngersein, nicht nur auf Arbeit bezogen. Die waren 24/7 beieinander. Das war eine Lebensbeziehung. Sie konnten ihren Meister sogar wecken, beim Schlafen zusehen und waren rund um die Uhr mit ihm zusammen. Das war eine Lebensschule, eine Jüngerschaftsschule, würden wir heute sagen, wo man rund um die Uhr gelernt hat. Jetzt ist es ja eine spannende Sache mit dem Lernen. Es gibt ein paar Voraussetzungen, um etwas gut lernen zu können. Als erstes, um etwas gut lernen zu können, brauchst du ein dickes Problem. Jetzt sind wir schon wieder in unserer Haltung. Was haben wir eigentlich für eine Haltung zu Gegenwind und zu Problemen? Und ich lade uns nochmal ein, heute Morgen uns Gott zu öffnen und zu sagen, Herr, schenk mir eine neue Sicht, schenk mir deine Sicht auf die Probleme meines Lebens, auf die Gegenwinderlebnisse, weil ich möchte gerne ein Jünger sein. Ich möchte gerne lernen. Ich möchte dir gerne nachfolgen. Also, wir brauchen ein dickes Problem. Was könnte ein Kfz-Mechaniker lernen, wenn es keine kaputten Autos gäbe? Was könnte eine Kosmetikerin lernen, wenn es keine Gesichter mit tiefen Falten gäbe, die man zuspachteln und anmalen kann? Was könnte ein Gemeindeleiter, ein Ältester lernen, wenn es nicht manchmal bockige und beißende Schafe gäbe? Was könnte ein Arzt lernen in seiner Qualifikation, wenn er nicht manchmal vor einer herausfordernden Krankheit stünde? Und ich frage mich und ich frage dich, was kann ein Christ eigentlich lernen, wenn Gott in seiner Gnade und in seiner Befähigung und Berufung, die er mit dir vorhat, dir nicht das ein oder andere Problem und die ein oder andere Herausforderung schickt, durch die du dich durchglauben und durchvertrauen darfst. Hier das Problem in unserem Bibeltext, ich habe es mal rot markiert, Vers 37, plötzlich brach ein heftiger Sturm los, Die Wellen schlugen ins Boot und es begann sich mit Wasser zu füllen. Das war wirklich ein dickes Problem. Seelsorgerlich übertragen wäre so die Geschichte, es fehlt nicht mehr viel. Es fehlt nur noch ein Tropfen und dann saufe ich ab. In meiner finanziellen Not, in meiner gesundheitlichen Herausforderung, in meinem Beziehungschaos, was auch immer. Das war echt ein dickes Problem. Aber eine zweite gute und wichtige Voraussetzung, um etwas lernen zu können, ist ein klares Wort von Jesus. Und auch dafür bete ich sehr heute Morgen, dass wir nochmal an klare, deutliche Worte von Jesus erinnert werden, die du persönlich zugesprochen bekommen hast, die im Wort Gottes verbrieft sind und auf Ewigkeit Bestand haben. Ein klares Wort von Jesus ist so wichtig, neben dem dicken Problem. Und hier in unserem Text, ganz am Anfang, da lesen wir von diesem klaren Wort von Jesus. Da heißt es nämlich, lasst uns ans andere Ufer fahren. Das war das klare Wort für diese Geschichte. Nun, wenn dann mitten auf dem See der Sturm peitscht und der Kahn wie eine Nussschale hin und her wackelt, dann kann einem ja trotzdem mulmig werden. Mir würde wahrscheinlich schlecht werden vor Seekrankheit. Aber die Panik wäre vielleicht nicht ganz so groß, wenn sich die Jünger an dieses klare Wort erinnert hätten. Wenn nämlich der Meister sagt, lasst uns rüberfahren ans andere Ufer, dann ist ziemlich eindeutig damit geklärt, dass sie drüben auch ankommen. Dass also auf der Mitte des Sees, wo es schaukelt, wo es eng wird, wo es wackelt, wo man irgendwie überhaupt keinen festen Boden mehr unter den Füßen hat, hier ganz praktisch oder vielleicht in deinem Leben gefühlt, wo alles irgendwie aufgerüttelt und aufgeschüttelt ist, da wünsche ich dir so sehr. Ich wünsche dir so sehr und ich gebe gleich in ein paar Minuten, wenn wir am Ende der Predigt sind, dir nochmal ein Liebesangebot Gottes, ein solch klares Wort, dass du weißt, er sitzt mit dir in diesem wackeligen Boot und du willst drüben ankommen. Ich glaube, wir dürfen geistlich etwas lernen und wir können geistlich wachsen und reifen, wenn wir lernen, im Sturm nicht gleichgültig zu bleiben und trotzdem irgendwie diesen Panikmodus nochmal zu überdenken und Gott zu wecken. Nun schläft er ja nicht. Damals praktisch, weil Christus Mensch war und die ganzen menschlichen Bedürfnisse auch hatte, bedeutet, Gott lässt sich rufen in diesen wackeligen Situationen deines Lebens. Er lässt sich rufen, er gebietet und er will ja dich befähigen, dass du ihm nachfolgst. Und weißt du, am anderen Ufer, und das wissen wir ja, indem wir die biblischen Texte kennen, da warteten ja Aufträge von großer Bedeutung. Das waren ja gigantische Aufträge, die Befreiung eines Besessenen, die Heilung einer kranken Frau, die Wiederbelebung, die Auferweckung einer gestorbenen Tochter des Synagogenvorstehers. Und wir schauen uns gleich auch nochmal an, dass das ja Jesus nicht nur alleine tun wollte, sondern sie waren auf Jüngerschaft, sie waren in der Ausbildung und er trainiert mit seinen Jüngern nun, dass sie im Grunde ihm nachfolgen und die Dinge in seinem Namen tun lernen. Also das klare Wort von Jesus, das dicke Problem und vielleicht ein drittes, eine Entscheidung gegen gefangene und tote Systeme. Klingt komisch. Was heißt das? In einem der Parallelevangelien bei Matthäus lesen wir noch einen Zusatz, den Markus hier nicht überliefert hat. Und da heißt es, ein anderer aber, einer seiner Jünger, sprach zu ihm, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus spricht zu ihm, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Erstmal ziemlich kantig, erstmal ziemlich schroff, erstmal ziemlich, ja, Jesus, ist das nicht irgendwie, gehört sich das nicht sogar, dass wenn der Vater stirbt, dass ich am Begräbnis teilnehme? Und Jesus hat überhaupt nichts gegen Zuwendung zur Familie, ganz im Gegenteil, er freut sich, wenn du dich der Familie zuwendest und auch ihre Bedürfnisse wahrnimmst. Er hat auch überhaupt nichts gegen irdische Begräbnisse. Aber offensichtlich war da ja nicht nur der Vater gestorben, sondern er sagt, lass die Toten ihre Toten begraben. Da war eine Gefahr von einem toten System. Tote Systeme können vielerlei sein. Manchmal die Religion, manchmal die Tradition, die uns bindet und festhält. Das heißt nicht, dass jede Tradition schlecht ist und ein gefangenes System, aber wir sollten sehr wachsam sein. Was hält uns ab an dem großartigen Auftrag, an der Ausbildung, an der Befähigung, genau diese Dinge mit Christus tun zu können, sein Evangelium zu verkündigen, den Missionsauftrag umzusetzen? Was hindert uns? Und es gibt immer wieder Dinge, die zu einem toten System gleichen, wo wir plötzlich merken, boah, der Auftrag verschwindet. Wir tun vielleicht großartige Dinge und verständige Dinge und gute Dinge und gleichzeitig geht der Auftrag, die eigentliche Sicht von Christus, was er mit dir und mir vorhat, zunehmend verloren. Deshalb, wenn du etwas lernen willst, brauchst du Weisheit, die toten Systeme von den lebendigen zu unterscheiden. Was hindert dich, Jesus Christus nachzufolgen? Es braucht ein klares Wort von Jesus Christus. Ich will mit dir darüber fahren zu den großartigen Beauftragungen. Und es braucht das ein oder andere dicke Problem. Das mit den Systemen, die uns binden, möchte ich euch gerne nochmal an einem Bild deutlich machen, vom kleinen und vom großen Elefanten. Im Übrigen, so zähmt man Elefanten, tatsächlich. Da war ein kleiner Elefant und man legte den kleinen Elefant an eine große, starke Kette. Und der kleine Elefant hat es 10-mal, 100-mal, 1000-mal probiert, gegen die Kette sich zu stemmen und seine Fessel zu lösen. Irgendwann hat der kleine Elefant es kapiert und aufgegeben, ich bin ein kleiner Elefant und die Kette ist wirklich groß und stark. Er hat nur nicht gemerkt, dass man ihm ja weiter zu futtern gegeben hat und er kein kleiner Elefant, sondern ein großer geworden ist. Und dem großen Elefanten es sehr gut möglich wäre, sich einmal mit einem Ruck aus dieser Kette zu befreien. Aber er tut's nicht mehr, weil er für sich entschieden hat, ich bin ein kleiner und schwacher Elefant. Und nun kommt die geistliche Komponente. Wo hast du vielleicht oder wo hat man dich vielleicht an solche Ketten gelegt, die dich immer mal wieder hindern, den Auftrag zu erfüllen, die Liebe Gottes erstmal selber zu tanken? Du bist so eine geliebte Tochter des allmächtigen Gottes. Du bist so ein geliebter Sohn des allmächtigen Gottes. Und diese Liebe möchte er ja grenzenlos in dich hineingießen und aus dir darf es herauskommen. Und die Liebe Gottes, das Evangelium, die Gnade Jesu Christi, von der wir in der ersten Stunde so viel gesprochen und gesungen haben, die soll in die Straßen und Gassen deines Dorfes, deiner Stadt und in unserem Land. Jesus ist kommen, nun springen die Bande, Stricke des Todes, sie reißen in zwei. Unser Durchbrecher ist nunmehr vorhanden. Er, der Sohn Gottes, er macht recht frei. Das ist der Auftrag, das sind die Dinge, um etwas lernen zu können. Und damit haben wir auch gestartet, irgendwie in dieser Befähigung, dass wir einen neuen Zugang, vielleicht sogar eine Freude entwickeln dürfen für die Herausforderungen und den Gegenwind. Weil wir mehr und mehr merken, als Nachfolger, als treuer Jünger, werden uns die Dinge stärken. Werden sie uns Muskelkraft geben? Werden sie unser Vertrauen aufbauen? Damals gab es neben den Nachfolgern schon viele Mitläufer. Die sind mal gekommen, mal wieder weggegangen, wenn es ihnen zu viel wurde. Aber das ist nicht irgendwie das, was Jüngerschaft meint, sondern Christus nachzufolgen. Ein Jünger ist lernwillig und darf irgendwie sich befähigen lassen, die Prüfung zu bestehen. Das Vertrauen auf Jesus, egal was kommt, das Ja. Und was wäre es für eine geniale Einstellung unseres Herzens, wenn wir vielmehr sagen würden, ja, Herr, und das Aber weglassen, die Auflehnung weglassen, das, was uns in Panik und Unruhe versetzt, nochmal zu überdenken und uns zu besinnen an das klare Wort von Jesus Christus. Meine große Hoffnung, auch für das Christusforum, für unsere Gemeinden, aber schlussendlich für die Welt ist, dass wenn die Welt immer mehr zugrunde geht, und das ist ihr prophezeit, während die Welt immer mehr kaputt geht, werden die Christen, die Gläubigen immer stabiler, immer hoffnungsvoller. Lasst uns nicht so sehr mitjammern, lasst uns nicht so sehr das irgendwie in diese Spur kommen, wo wir auch nur alles irgendwie Trübsal blasen, sondern vielmehr uns neu erwecken lassen. Und die Erweckungen gingen immer bei den Gläubigen los. Erweckung geht nicht bei den Ungläubigen los. Wir erwarten sie dort, aber sie geht in deinem und in meinem Herzen los. Eine Erweckung, nochmal neu in den Auftrag einzutauchen. Und nun neben und für diese drei Ereignisse, die es ja dann zu tun gab und im Grunde noch viel mehr, rief er jetzt seine 12 zusammen und gab ihnen Gewalt und Macht über alle Dämonen und dass sie Kranke heilen konnten und sandte sie aus zu predigen das Reich Gottes und zu heilen die Kranken. Der Meister kann es, der Meister tut es, der Meister tut es auch heute noch. Und gleichzeitig sind wir eingebunden in diesen Jüngerschaftsauftrag, nicht einfach nur zuzugucken, nicht einfach nur in Panik zu schauen, jetzt wackelt diese Welt und sie wackelt. Und die globalen Krisen nehmen zu und die Kriege entzünden sich. Wir sind ja Zeitzeugen, wie vermeintliche Sicherheiten eben nicht mehr ganz so sicher sind, wie kleine Viren plötzlich die ganze Welt irgendwie aus den Angeln heben. Wie plötzlich nichts ahnend Angriffskriege in unmittelbarer Nähe starten. Und was tun wir jetzt? Ich glaube, einmal neu ein Ja zu sagen, vor allem zu unserem Herrn, aber auch zu den Herausforderungen, in die er uns hereinstellt. Und das waren ja damals auch gewaltige geistliche Herausforderungen. Ich komme zum Ende und ich habe euch versprochen, neben all den vielen guten, eindeutigen Worten von Jesus, stelle ich eins noch an den Schluss. Ich möchte gleichzeitig aber auch noch sagen, ich höre mehr und mehr auch mich beten und fragen, Herr Jesus, wird das jetzt irgendwie das Meisterstück meines Glaubens? Das, was du mir gerade zumutest und zutraust, dort, wo die See gerade wackelt, dort, wo ich aus dem Gleichgewicht komme, dort, wo ich immer balancieren muss, dass es mich nicht umhaut, ist das vielleicht gerade irgendwie das Meisterstück, wo wir beide, du mein Meister, du mein Herr und ich dein Jünger, dein Nachfolger, irgendwie trainieren, dass ich mich da durch Glauben und durch Vertrauen darf. Und dass ich es vielleicht nicht tue wie ein Lehrling am ersten Lehrtag. Ein eindeutiges Wort von Jesus Christus. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Nimm das nochmal auf. Dort, wo dir die Mächtigen irgendwie so übermächtig vorkommen, sagt Jesus Christus, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf meinen Namen. Lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und dann siehe, sei gewiss, das ist eine Zusage an dein und mein Herz. Siehe, sei gewiss. Ich bin bei dir bis zum Ende der Welt. Das ist ein unverrückbares und sehr eindeutiges Wort unseres Herrn Jesus Christus. Und er es möge dich begleiten und er möge dich stärken in all den Herausforderungen. Du geliebtes Kind des dreieinigen Gottes. Und Herr Jesus Christus, wenn wir auch nur irgendwie ganz fragmentarisch in der Kürze der Zeit ein bisschen erahnen können, was für einen Liebesplan, was für einen Heilsplan du hast. Ich bin berührt, wie wir heute Morgen auch über deine Gnade nochmal nachgedacht haben, wie wir darüber gesungen haben. Und hilf unseren Herzen jetzt auch, es als Gnadenerweis zu verstehen, dass wir in manchen Gegenden stehen. Und gib du uns immer wieder diese Besonnenheit, diese Gelassenheit eines glaubenden Kindes, eines Jüngers, dir nachzufolgen, dich zu lieben und deine Liebe zu erkennen in all dem. Und schenk uns eine neue Freude auch an dem Gegenwind, der uns abheben lässt und wir fliegen sozusagen dir und deinen Armen entgegen. Ich möchte beten für meine wunderbaren Geschwister hier an diesem Ort, wo du dir dein Reich baust, dass es ihnen gut geht an Leib, Seele und Geist und dass sie miteinander einstehen, miteinander im Wind stehen für die persönlichen Kämpfe, aber vielleicht auch das, was hier in dieser Stadt, in der Region los ist. Wir möchten diesen Auftrag annehmen und hilf uns und wir beten um Erkenntnis, all die toten Dinge zu erkennen, die uns gefangen halten. Und freuen uns auf eine neue Ermutigung, auf eine neue Erfrischung, auf einen regelrecht spannenden Tatendrang, den du in uns freisetzt. Wir gehen mit dir und freuen uns, wenn du wiederkommst und wir die Ewigkeit bei dir verbringen. Seid gesegnet. Amen.